Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Ihr Vertrauen in die Polizei ist weg.
Bevor nicht klar ist, dass wir diese rassistischen Strukturen innerhalb der Polizei benennen und mit ihnen umgehen, indem wir sie abschaffen wollen und durch viel bessere Konzepte ersetzen. Solange das nicht passiert, kann ich mir nicht vorstellen, der Polizei in Deutschland noch mal zu vertrauen. Wie denn?
Das ist Idil Beider. Seit heute ist klar, dass persönliche Daten von ihr abgerufen worden sind von einem Polizeicomputer in Hessen. Und sie ist damit die dritte Frau, die vom sogenannten NSU 2.0 bedroht wird. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, wie sie damit umgeht und warum eben dieses Vertrauen in die Polizei für sie nicht mehr da ist. And now for something completely different im frischen Podcast vom Update am 14. Juli. Ein Satz für die Ewigkeit.
Wenn sie warm werden, wenn die Männchen warm werden, werden sie knallblau.
Ja, Marc Scherz. Marc Scherz ist Fachmann für Amphibien, also auch für Frösche. Und die können ja alles, ne? Blau sein oder grün, gelb, schwarz mit roten Punkten oder braun. Manche glitzern auch. Nur wie machen die Frösche das, bitteschön? Also woher kommt die Farbe bei denen? Marc Scherz klärt euch auf. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Bei der hessischen Polizei gibt es offenbar ein massives Problem. Frauen, die sich eindeutig gegen Rechtsextremismus positionieren und das auch öffentlich äußern, werden in Mails mit dem Tod bedroht. Die persönlichen Daten dieser Frauen stammen offenbar von Polizeicomputern in Hessen. Und diese drei Frauen, das sind Seda Bajay Yildiz, NSU-Opferanwältin, die linken Politikerin Janine Wissler und der neueste Fall ist Idil Beider, Kabarettistin, mit der ich gleich noch sprechen werde. Wir gucken aber jetzt erstmal auf die aktuellen Entwicklungen, denn heute Nachmittag hat der hessische Polizeipräsident angekündigt, zurückzutreten aus dem Amt wegen dieser Drohmail-Affäre. Mehr Details dazu bekommt ihr jetzt von unserem Korrespondenten für Hessen, Ludger Fittgau. Ludger, welche Verantwortung trägt denn der Polizeipräsident bei dieser Affäre?
Eine große Verantwortung, Sonja, vor allen Dingen was Informationspannen angeht, muss man sagen. Denn es wurde jetzt erst gestern klar, dass er schon im März informiert worden war vom Landeskriminalamt darüber, dass es diese Abfragen an Polizeicomputern gab gegen die Janine Wissler und Frau Beider. Und diese Informationen hat er bekommen, aber hat sie irgendwie nicht verarbeitet, sagt er, hat das Protokoll auch nicht wahrgenommen. Also hat sie irgendwie verbaselt, so teilte er es mit. Und deswegen musste er zurücktreten, weil das sind Informationen, die hätte der Innenminister haben müssen. Und deswegen war sein Rücktritt heute auch konsequent.
Seit gestern ist ja klar, hast du gerade auch schon angesprochen, die Kabarettistin Idil Beider ist betroffen. Auch ihre Daten sind also abgerufen worden von einem hessischen Polizeicomputer. Wie ist das denn rausgekommen?
Nach Aussage des Innenministers Peter Beuth heute in einer Pressekonferenz hat er es auch erst gestern erfahren, diesen zweiten Datenabruf, der von einem Computer in Wiesbaden, einem Polizeicomputer, auch schon im März wohl stattgefunden hat. Auch das wusste der Innenminister nicht. Da sieht man mal, dass die Informationsflüsse wirklich katastrophal sind hier in Hessen, in der Polizei.
Wie schätzt du das denn ein insgesamt? Wie groß ist eigentlich das Ausmaß dieses Problems?
Ja, man sieht schon an diesen wirklich gravierenden Pannen, es geht ja um Morddrohungen gegen Personen, Frauen des öffentlichen Lebens, an diesen gravierenden Pannen sieht man schon, dass es echt wirklich im Argen ist mit dieser hessischen Polizei. Da streiten sich auch Polizeibehörden jetzt untereinander, wer ist schuld, da werden auch die Bälle zugespielt, der schwarze Peter wird weggeschoben, jeweils zu einer anderen Behörde und in den Ermittlungen kommt man nicht voran. Seit fast 2 Jahren geht es ja im Falle der Frankfurter Anwältin Seda Bajay Yildiz überhaupt nicht voran. Dann wird gesagt, im Internet kommen wir nicht weiter, die Spuren versanden im Darknet. Ja, wenn das Polizisten sind, sind das natürlich Experten. Man muss natürlich, um die Ermittlungen dann erfolgreich zu machen, auch entsprechend Experten dagegen setzen. Das funktioniert aber in Hessen in diesen Strukturen bisher überhaupt nicht. Und deswegen ist das Vertrauen in die Polizeistruktur, auch in den Innenminister, ziemlich verloren gegangen hier in Hessen.
Ludger Fittgau mit aktuellen Infos zur Drohmail-Affäre bei der hessischen Polizei. Und jetzt sprechen wir mit der Frau, die diese Drohmails betreffen, Idil Beider. Die kennt ihr als Kabarettistin. Ihre bekannteste Figur ist Gilead Aisha. Und ich habe mit ihr gesprochen darüber, was ihr eigentlich gerade durch den Kopf geht. Idil, das Drohschreiben vom sogenannten NSU 2.0, wie reagierst du auf sowas? Du hast ja vorher auch schon Morddrohungen bekommen.
Naja, es erzeugt natürlich ganz viel Sorge, ganz viel Angst, ganz viel Irritationen. Aber ich bin halt jemand, der dann schnell eher wütend wird. Das heißt, meine Angst zu fühlen ist für mich sehr schwierig. Müsste ich noch arbeiten dran. Ich werde also eher wütend. Das ist so meine erste Reaktion. Aber natürlich gründet sie sich in Angst, ganz klar.
Legt man sich da vielleicht auch irgendwann so eine innerliche Hornhaut zu?
Ja, nun werde ich ja seit Jahr und Tag beschimpft. Ne? Also diese Beschimpfungen und Beleidigungen und mich ausweisen und verlassen Sie das Land, das habe ich ja täglich. Damit kann ich irgendwie umgehen. Aber dann gibt es so Grenzen, die überschritten werden, wie zum Beispiel mir mit Mord drohen, mich umzubringen, mich abzuknallen, meine Mutter abzuknallen. Und da geht es dann für mich zu weit.
Die Polizei soll ja ihre Bürger schützen. Das ist eine der Aufgaben. Wie bewertest du das? Tut sie das für dich in deinem Fall?
Also ich sage ehrlich, ich habe eher den Eindruck, dass die Strukturen dafür genutzt werden, Migranten eben nicht zu schützen und andere eventuell schon. Das ist jetzt mein Eindruck natürlich, auch über Racial Profiling und Stammbaumabfragen habe ich nicht den Eindruck, dass ich jetzt als Migrant besonders beschützt werde, ganz im Gegenteil.
Jetzt sind deine Daten ja eben auch von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden. Als du das mitbekommen hast, als dir klar war, dass das passiert ist, was hast du da gedacht?
Also es war für mich ganz obskur. Ich weiß nicht, wie ich das einordnen soll. Sind es jetzt Polizisten, die mich bedrohen? Ich weiß zu wenig, um irgendwie das einordnen zu können. Also es ist eine große Irritation da.
Du warst vor kurzem auch bei Maybrit Illner zu Gast in der Talkshow und da hast du gesagt, wir Migranten wissen, die Polizei schützt uns nicht. Ja. Warum ist da bei dir Vertrauen verloren gegangen? Wann hat das angefangen?
Definitiv, nachdem ich 8 Anzeigen geschaltet habe und die 8 eingestellt wurden und jetzt rauskommt, dass meine Daten irgendwie abgerufen wurden vom Polizeicomputer. Das ist schon mal ein ganz großer Punkt, aber natürlich auch meine Erfahrungswelt. Ich habe viel mit Jugendlichen gearbeitet. Ich habe auch unter anderem Polizeigeschichten mitbekommen. Und das Vertrauen hinsichtlich dessen ist relativ schnell in meinem Leben gesunken. Jetzt bin ich in einem Punkt, wo ich eigentlich fast schon noch mehr Angst habe vor der Polizei, weil ich ja überhaupt nicht weiß, ist das jetzt ein Rechter? Ist das jetzt ein Rassist? Dreht der jetzt durch? Knallt der mich jetzt ab? Wird er dann so tun, als ob ich mich irgendwie gewehrt hätte? Wird er sich eine Geschichte einfallen lassen? Das ist passiert. Die ganze Zeit passiert das. Das ist natürlich die Frage, ob ich jetzt irgendwie die Nächste bin. Na klar stelle ich mir die Frage, aber ich kann auch nichts machen. Kann nichts machen. Ich kann gar nichts machen. Und ich weiß, die Polizei macht es auch nicht. Jedenfalls nicht für mich.
Was müsste denn passieren, damit du sagst oder vielleicht auch wieder sagen kannst, ich habe wieder Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden?
Wenn die Polizei anfängt, transparent zu kommunizieren, wenn sie anfängt zuzugeben, dass sie da massive Probleme haben und wenn sie sich quasi hinsichtlich dessen äußern, dass sie das wirklich in den Griff kriegen wollen.
Dass sie damit ein Problem haben, den strukturellen Rassismus, der ja im Moment in der Diskussion steht?
Okay. Richtig, mit strukturellem Rassismus. Damit, dass sie Menschen mit sehr schweren Autoritätsverständnis natürlich auch anziehen als autoritäre Institution, dass sie sich da einfach besser drum kümmern müssen, dass das nicht irgendwelche Neonazis sind, die irgendwie auf Polizei spielen. Diese Menschen haben ganz viel Macht und ganz viel Unterstützung. Also das ist echt jämmerlich, dass die Polizei sich da so drückt und leugnet und wegduckt und nicht drüber reden will und das auch noch mit der Unterstützung von Innenminister Seehofer. Also ist schockierend. Also bevor das sich nicht verändert hat und bevor nicht klar ist, dass wir diese rassistischen Strukturen innerhalb der Polizei benennen und mit ihnen umgehen, indem wir sie abschaffen wollen und durch viel bessere Konzepte ersetzen. Solange das nicht passiert, kann ich mir nicht vorstellen, der Polizei in Deutschland nochmal zu vertrauen. Wie denn?
Die Kabarettistin Idil Bayda über ihre Sorgen und Gedanken zu ihrer Bedrohung durch den sogenannten NSU 2.0. Warum sie das Vertrauen in die Polizei in Deutschland verloren hat, das hat sie im Interview mit Deutschlandfunk Nova erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
So, und jetzt erzählt die Oma mal von früher. Die Oma, das bin ich. Und früher ist die Zeit, da hat man noch mit Discmans Musik gehört. Ja, dieses Ding, wo man eine CD einlegen konnte und dann konnte man die Musik mitnehmen und beim Joggen hat man dann irgendwie nicht mehr richtig zuhören können, weil der Laser da drin gesprungen ist. Also das war trotzdem irre damals, dass man das machen konnte, so Mitte der 80er. Ja, und dann wurde alles anders, weil heute, vor genau 25 Jahren am, nochmal kurz checken, 14. Juli 1995, wurde nämlich die MP3 erfunden, also komprimierte Musik. Caro Bredendieck aus dem Nova-Team, wer hat die denn erfunden, die MP3?
Ja, das waren mehrere deutsche Wissenschaftler am Fraunhofer Institut und der Uni in Erlangen. Zuerst war das Ganze nur eine kleine Doktorarbeit und das Ziel war, die damals riesigen Musikdateien so klein zu machen, dass man sie eben über diese ISDN-Leitungen verschicken kann. Und daraus ist dann über die Jahre ein immer größeres Forschungsteam geworden und sie haben eine Methode entwickelt, Audiodateien zu komprimieren, damit sie eben weniger Speicherplatz brauchen. Und sie haben viel rumexperimentiert, unter anderem mit diesem Lied. Genau, das war nämlich der Lieblingssong von einem der Forscher.
Ich sehe mich gerade tanzen, mega cool, ich auf dem Dancefloor, Tom Steiner, ne?
Genau, und du bist nicht die Einzige, der das Lied gefällt, sondern einer der Forscher fand das Lied eben auch mega gut und hat an diesem Song eben getestet, dass der Sound nicht verfremdet wird. Und am 14. Juli 1995 hat das Team dann eben offiziell gesagt, wir nennen das Ganze MP3.
Das ist wirklich eine revolutionäre Idee gewesen und eben nicht aus dem Silicon Valley, sondern in good old Erlangen. Mega gut.
Ja, und ohne MP3 hätte es halt auch natürlich keinen MP3-Player gegeben, keinen iPod.
So ist es.
MP3 hat diese komplette Musikbranche auf den Kopf gestellt. Die Erlanger Forscher haben nämlich damals eine Probeversion von diesem Coder ins Netz gestellt. Ein Student hat es aber geknackt und für alle verfügbar gemacht. Und plötzlich hat die halbe Welt sich gegenseitig Musik geschickt und natürlich auch illegal runtergeladen. Und das hat dann erst wieder aufgehört, als es dann die ersten legalen Musikdienste im Internet gab. Also zum Beispiel iTunes oder natürlich Spotify. Und Jürgen Herre ist einer der Entwickler der MP3 und arbeitet bis heute am Fraunhofer Institut. Und er sagt, das alles haben sie natürlich damals noch gar nicht geahnt.
Uns war vollends bewusst, dass wir das damals leistungsfähigste Audiokodierungsverfahren geschaffen hatten. Aber uns war auf keinen Fall klar, dass das zu einem weltumspannenden Phänomen dann später führen würde. Also dazu war eben dann noch das Internet nötig und viele andere Dinge.
Ja, kann man sich schon vorstellen, ne? Aber wie geil, wenn man damit im Team war. Jetzt sind da 25 Jahre vergangen. Wie hat sich die Technik seitdem weiterentwickelt?
Also erstens muss man sagen, MP3 wird als Format immer noch genutzt. Also ich habe jetzt zum Beispiel den Ton von Jürgen Herre als MP3-Datei aus dem Homeoffice geschickt per Mail. Also man kann ja auch die Qualität beeinflussen mit der sogenannten Kompressionsrate. Also es muss jetzt nicht so flach klingen wie die Sachen, die man sich früher illegal irgendwo runtergezogen hat. Aber natürlich wurden seit 1995 mittlerweile auch noch ganz andere Coding-Systeme entwickelt, die noch viel besser klingen. Zum Beispiel AAC, ist auch so eine kurze Abkürzung, das ist das Nachfolgesystem. Und Jürgen Herre vom Fraunhofer Institut hat mir erklärt, dass es da zum Beispiel Unterschiede gibt, wenn es um so harte, klare Klänge geht, wie zum Beispiel ein Schlagzeug.
MP3 hat da manchmal seine Grenzen. Und bei AAC hat man eine andere Filterbank, nennt man das so, dass diese Anschläge wirklich knackig bleiben. Am Anfang jedes Schlagzeuganschlags, der kommt sehr knallhart im Original und das soll sich auch so knallhart anhören.
Und wenn du heute Musik streamst, die Streaming-Anbieter, die benutzen eigentlich alle die neueren Generationen von diesem AAC-System.
Und jetzt wissen wir ja, ne, nicht umsonst heißt es Entwicklung, also das geht immer weiter. Was gibt es denn in dem Bereich noch für Innovationen, an denen gerade gearbeitet wird?
Zum Beispiel 3D-Klänge, das ist ein Thema, also dass der Sound mal von links, mal von rechts kommt, das kennt man ja schon. Aber Jürgen Herre hat zum Beispiel zuletzt an so einem räumlichen Audiosystem gearbeitet, wo der Sound dann auch noch von vorne, hinten, unten, oben kommt.
Das ist ein sehr, sehr schönes Klangerlebnis, wenn man das mal erlebt hat, dass man vollkommen eingehüllt ist im Klang sozusagen.
Und ein anderes neues Projekt sind auch die Sounds, die man hört, wenn man eine Virtual Reality Brille auf hat. Da wird eben daran gearbeitet, dass sich das möglichst realistisch anhört.
Na dann, Happy Birthday. Die MP3-Datei feiert den 25. Geburtstag. Und wie sie erfunden wurde und was sich seitdem getan hat, das hat Caro Bredendieck euch erzählt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Für Menschen auf dem Rad wird es spätestens dann gefährlich, wenn am Straßenrand plötzlich eine Autotür aufgeht. Bremsen, ausweichen, ja, kann man versuchen, klappt aber oft eben auch nicht. Dooring wird das dann genannt, wenn man da als Radfahrer in diese geöffnete Autotür reinrammelt. Und Karin aus Berlin ist das schon 4-mal passiert, das letzte Mal vor ein paar Jahren mitten in der Hauptstadt.
Bin dann in die Mitte der Fahrbahn geschleudert worden dadurch. Hatte auch tatsächlich in dem Moment überhaupt nicht mehr eine Ahnung, wo oben, unten, vorne, hinten ist. Hatte nur noch wirklich einen Gedanken so, wow, hoffentlich kommt jetzt kein Auto. Tatsächlich hatte ich Glück, dass eben kein Auto kam und ich mit einer Knieprellung dann davon kam. Aber es war halt ein Riesenschock natürlich.
Ja, das nennt man wirklich Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Laut einer neuen Studie hängt fast jeder fünfte Unfall mit geparkten Autos zusammen und einige davon auch mit der aufgerissenen Autotür.
Ja, das stimmt. Allerdings wurde das bisher offenbar eher unterschätzt, dieses Problem. Rausgebracht hat die Studie der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Und der Leiter der Unfallforschung dort ist Siegfried Brockmann. Er sagt, dass eben dieses plötzliche Aufreißen der Autotür am Straßenrand für Radfahrerinnen und Radfahrer ziemlich gefährlich werden kann und dass eben dieses Dooring bisher kaum erforscht und auch nicht so richtig beachtet wurde. Das Problem für die Radfahrer ist eben, dass sie manchmal kaum eine Chance haben, irgendwie zu bremsen, wenn da unmittelbar die Autotür aufgeht, und ausweichen ist eben auch schwierig, weil neben ihnen ja die Autos fahren.
Was könnte, müsste, sollte sich denn ändern? Macht die Studie da auch einen Vorschlag?
Ja, eine Forderung ist mehr Platz für Fahrradfahrer, vor allem mehr Abstand zwischen parkenden Autos und dem Fahrradweg. Das müssten mindestens so 75 Zentimeter, also ein knapper Meter Platz sein, ist die Forderung. Und man sollte auch überlegen, ob nicht auch mehr Abstand zwischen Fahrradweg und den fahrenden Autos sein sollte, dass alle, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, in brenzligen Situationen doch auch mal vielleicht ausweichen können und nicht gleich einen Unfall dann mit einem fahrenden Auto riskieren. Mehr Abstand für Radfahrer. Die Forderung ist ja nun wirklich nicht neu. Das besprechen wir alles schon länger. Im neuen Bußgeldkatalog zum Beispiel steht ja auch drin oder ist vorgeschrieben, mehr Abstand dafür, wenn man einen Fahrradfahrer überholen möchte.
Aber das haben ja jetzt eben mehrere Bundesländer wegen eines Formfehlers erstmal ausgesetzt. Sind dann auch diese neuen Regeln für die Radfahrenden eigentlich komplett weg, also hinfällig?
Das ist im Moment so eine Grauzone. Das ist nicht so richtig klar. Das Land Niedersachsen zum Beispiel, das sagt, nein, die neuen Abstandsregeln für Fahrradfahrer, die gelten da auf jeden Fall. Es gibt aber auch Anwälte, die sagen, naja, wenn der Bußgeldkatalog jetzt erstmal auf Eis gelegt wird, dann wird das auch schwierig, diese Verstöße zu ahnden. Fakt ist aber auch, dass sich mehrere Bundesländer ja grundsätzlich härtere Strafen für zu schnelles Fahren von Autofahrern wünschen, dass es eben für alle anderen, die mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, deutlich sicherer wird.
Okay, ich glaube, dass mit, ganz ehrlich, mit dem Platz in Großstädten mehr Platz für Radfahrerinnen und Radfahrer, das könnte irgendwie einfach eine schwierige Sache werden, dass man das richtig löst, weil es eben doch sehr eng ist und weil wir generell einfach zu wenig Platz haben. Okay, das wird jetzt gefordert. Welche Vorschläge gibt es noch in der Studie? Was könnte noch sinnvoll sein?
Ja, es gibt noch einen weiteren Vorschlag, zum Beispiel weniger parkende Autos am Straßenrand insgesamt. Ist natürlich, genau wie du es gerade gesagt hast, in Großstädten auch unfassbar schwierig durchzusetzen. Aber diese parkenden Autos, die sind einmal ein Problem wegen dieser aufgerissenen Wagentür, aber auch, weil die einfach die Sicht versperren, wenn da jemand über die Straße will. Brockmann sagt auch, es müsste auch mehr Stellen einfach geben, an denen die Straße übersichtlicher ist. Also, dass man da genügend Überblick hat, wenn man da über die Straße will. Insgesamt ist die Zahl der Unfälle im Straßenverkehr zwar seit 7 Jahren nicht gestiegen, aber wenn man sich dann nur die Unfälle mit dem Fahrrad anguckt, sind die Zahlen doch etwas hochgegangen, aber natürlich auch, weil immer mehr Leute mit dem Rad unterwegs sind.
Eine neue Studie fordert mehr Platz für Radfahrerinnen und Radfahrer. Ein Grund sind plötzlich aufgerissene Autotüren und parkende Autos allgemein. Ines Gruno aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mitte März war da der Lockdown. Und dann hat sich was verändert, nämlich unser Zeitempfinden.
So my time perception when the crisis started definitely was that time was slowing down.
Ruth Ogden ist das, Autorin einer Studie, die genau das untersucht hat, wie sich eben ein Pandemie-Lockdown auf unser Zeitempfinden auswirkt. Ihr Gefühl, alles wird langsamer. Ja, ja. Und dann hat sie auf einmal rausgefunden, das geht gar nicht allen so.
Time is running, I'm passing, I'm running, I'm passing. So you all better get right at this time, 'cause it might be no next time, y'all.
Die Zeit rennt an uns vorbei, wir rennen. Und wenn wir nicht gut aufpassen, dann ist der Moment, in dem wir das überhaupt merken, schon wieder vorbei. Beastie Boys, 1994. Nachdenken über die Zeit lange vor Corona. Ruth Ogden, Psychologin der University of Liverpool, hatte zu Beginn der Krise das Gefühl, die Zeit stehe still. Mein Gefühl, zumindest am Anfang, die Zeit rennt. Und tatsächlich, es gibt beides.
40% of people felt like time was passing more quickly than normal, and 40% of people experienced it like me, so time was passing more slowly than normal. So there seemed to be some variability in how people experienced.
Das Team um die Psychologin Ruth Ogden hatte 600 Leute online befragt, wie sich ihr Zeitempfinden unter den ersten Viruswochen verändert habe. Ergebnis: 80% der Befragten spüren eine Veränderung, allerdings ganz unterschiedlich.
Denn die meisten Leute aus unserem Umfeld, aus meinem Umfeld, aber auch wenn man in den Zeitungen gelesen hat und Leute befragt wurden, berichteten, dass die Zeit viel schneller vergangen ist als sonst.
Marc Wittmann, Psychologe am Institut für Grenzgebiete der Psychologie der Uni Freiburg. Wittmann hat die Studie begutachtet und hält die Ergebnisse für relevant, weil sie zeigen, wie unterschiedlich unser Zeitempfinden auf den Covid-19-Einschnitt reagiert.
Die einen sind die Leute, denen es sozial relativ gut geht, die in einem sozialen Umfeld eingebettet sind, in sich gut fühlen, und für die vergeht die Zeit schneller. Und die anderen sind diejenigen, die sich durch die soziale Isolierung eher schlecht fühlen, und für die vergeht die Zeit wesentlich langsamer.
Allerdings, das gilt vor allem für das Zeitempfinden in der Gegenwart, also im Hier und Jetzt, nicht aber für größere Zeiträume, die weiter in die Vergangenheit reichen. Da verhält es sich genau andersherum.
Das ist das typische Zeitparadox. Da gibt es auch Untersuchungen zum Beispiel mit Menschen in Altenheimen, die im Moment erleben sie die Zeit als langsam vergehend, weil zum Beispiel jetzt wenig passiert. Die warten von einem Essen zum nächsten und dazwischen passiert nichts. Aber rückblickend sagen die auch, dass die längeren Zeiträume wie ein Monat ganz schnell vergangen sind, weil nichts passiert ist. Also das ist auch prospektiv, im Moment erlebend, und retrospektiv kann zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen führen.
Aber wie messen wir eigentlich unsere Zeit? Wittmann und andere sind davon überzeugt, dass sie zumindest so etwas wie einen Bereich im Gehirn gefunden haben, der inneren Uhr nahe kommt. Der Name: Insula. Die Eigenschaft: besonders aktiv, wenn wir aktiv sind und uns spüren.
Und was macht die? Die ist eigentlich für die Körperwahrnehmung. Wenn es hungrig ist, durstig, wenn es uns juckt, wenn es uns heiß, kalt etc. ist, ist die Insula immer aktiv, weil sie die Signale aus dem Körper aufnimmt. Und plötzlich ist die auch in der Zeitwahrnehmung aktiv.
Aktive Zeitwahrnehmung heißt dann aber manchmal auch, da dehnen sich Minuten zu Stunden. Die Zeit wird dick wie Sirup. Wonach wir uns eigentlich sehen, sagt Wittmann, ist es, den Verlauf der Zeit wahrzunehmen. Also irgendwas zwischen banaler Stillstand und Rennen.
Warum gibt es jetzt quasi diesen Erfolg dieser fernöstasiatischen Meditationstechniken und Tai Chi und Yoga, dass die Leute plötzlich in einen Zustand kommen, wo sie ganz körperlich sind, ganz selbst sind und dabei lernen, dass es ganz angenehm und gut ist?
Distortion of Time, so beschreibt Ogden den Lockdown. Also Störung im Zeitempfinden. Ihr Tipp für diejenigen, die das Gefühl haben, die Zeit rase nur so an ihnen vorbei? Routinen. Für einzelne Wochentage und für Tageszeiten.
So that each day feels different, so we know what day it is and we know what time within the day it is.
Wenn die Zeit noch nicht rast, aber auch nicht mehr steht, dann haben wir die Gelegenheit, neben ihr herzulaufen. Und wenn wir dann der Versuchung widerstehen, aufs Smartphone zu schauen, dann kann Zeit passieren. Und wir können sie genießen.
Dass die Zeit langsam vergehen kann in einem positiven Sinne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ach, das war schön heute Morgen in der Küche. Ganz entspannt habe ich Deutschlandfunk Nova gehört. Schönen Kaffee mir reingestellt. Scheibe Marzipanzopf gegessen. Ja, und dann kam das.
Mit ihrer grünen Farbe sind Frösche perfekt getarnt, wenn sie auf einer Pflanze sitzen. Aber wo kommt die Farbe her? Froschhaut ist in der Regel nämlich durchsichtig und hat keine Pigmentzellen.
Also, das waren unsere Wissensnachrichten von heute. Woher hat der Frosch denn bitteschön dann seine Farbe, wenn er doch eigentlich durchsichtig ist? Oder grün oder gelb gesprinkelt. Manche glänzen ja auch so schön, ne? Ja, darüber habe ich gesprochen. Und zwar mit dem Evolutionsbiologen und Fachmann für Amphibien, mit Marc Scherz. Er selber sagt von sich, ich bin in Frösche verknallt. So, so, lieber Marc. Dann sprechen wir jetzt nicht über das Verknalltsein, sondern ich würde erstmal gerne von dir wissen, welche Farbe magst du denn an Fröschen ganz besonders gerne?
Also eigentlich würde ich sagen, dass meine Lieblingsfarbe bei Frösche braun ist. Ich weiß, das klingt irgendwie uninteressant, aber braune Frösche sind halt irgendwie nicht so beliebt wie so tolle grüne oder rote oder blaue Frösche.
Warum ausgerechnet braun? Sag nochmal.
Ja, die sind halt so niedlich, weißt du? Das sind halt, die sind so klein und verstecken sich oft im Laubstreu, im Regenwald, wo ich sehr gerne unterwegs bin. Also solche kleine braune Frösche, die auch schwer zu finden sind, die mag ich eigentlich am liebsten.
Wollte ich gerade sagen, das ist sogar, also du findest sie toll, aber auch für dich als Fachmann wahrscheinlich gar nicht so einfach, die direkt zu erkennen, wenn die da irgendwo unterm Laub sitzen.
Ja, die sind manchmal sehr, sehr schwer zu finden. Wir verbringen oft so dreiviertel Stunde, um ein einziges Tier zu finden, ein rufendes Männchen. Denn wir suchen quasi immer nach rufende Männchen. Das macht alles etwas einfacher, aber nicht viel, da alles halt so braun ist.
Und welcher Frosch sieht denn so aus, braun? Welche kannst du uns da mal benennen?
Also die allermeisten Frösche sind eigentlich braun. Also es gibt mehr als 6000 Froscharten. Die allermeisten kommen halt in den Tropen vor und viele davon sind halt braun.
Und brauner Lieblingsfrosch hier bei uns in Deutschland, welcher ist das?
Ja, die Name fällt mir gerade nicht ein, weil ich die
erwischt.
Nur mit...
Ist nicht schlimm. Wir wollen uns ja auch eigentlich eher um die Farbe kümmern. So, und das möchte ich jetzt gerne von dir wissen, Marc. Wie macht der Frosch das denn? Warum kann der entweder braun sein oder grün? Oder es gibt auch so tolle, die sind schwarz mit roten Punkten. Manche sind blau, manche glitzern oder schimmern so ein bisschen. Also, wie macht der Frosch das?
Also die haben sehr ähnliche Strukturen wie wir. Die haben halt Farbzellen und diese Zellen sind dann in der Haut gelagert. Und es gibt insgesamt 4 Arten von Farbzellen. Die Melanophoren, die sind normalerweise schwarz oder braun. Die Erythrophoren, die eher in rötlich reingehen. Die Xanthophoren, die sind gelb. Und die Iridophoren, die können ganz verschiedene Farben bilden, sind aber normalerweise zwischen blau und gelb, je nachdem. Und diese Zellen sind dann geschichtet und je nachdem, wie das Licht reinkommt und wieder reflektiert und wie das dann gefiltert wird und welche Chromatophoren es dann trifft, das beeinflusst dann die Farbe, die wir sehen.
Aber letztendlich ist das doch dann auch was beim Frosch genetisch vorgegeben ist. Das kann er sich
ja
nicht selbst aussuchen.
Also viele Frösche können die Farbe ändern. Ah. Bei Moorfröschen ist es ganz besonders. Das sind normalerweise relativ braune Frösche. Aber die werden halt dann, wenn sie warm werden, wenn die Männchen warm werden, werden sie knallblau. Und das liegt wohl an irgendeine Farbänderung in der Haut, die dann vorkommt.
Also wie kann es sein, dass Frösche sich dann doch farblich eigentlich immer ganz gut an ihre Umgebung anpassen, weil sie sich gut tarnen müssen?
Ja, weil sie sich gut tarnen müssen. Die Evolution ist halt ein unglaublich starkes Druck. Also wenn ein Frosch irgendwie abweicht von der Umgebungsfarbe, dann wird es von Prädatoren, wie zum Beispiel Vögel, sehr leicht gesichtet und dann aufgefressen. Und diejenigen, die sich dann halt gut anpassen können, die bleiben dann übrig und können sich fortpflanzen. Also deshalb sind die allermeisten Frösche eigentlich relativ gut getarnt.
Die meisten bekommen es hin. Marc, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast. Und deine Lieblingsfarbe generell, wenn man jetzt mal von Fröschen absieht, ist auch braun oder dann doch eher eine andere?
Nee, also generell ist meine Lieblingsfarbe grün.
Okay, die passen zu Deutschlandfunk Nova. Wir haben dich nicht beeinflusst, ne?
Also, ja, nee, genau.
Gut. Haben wir wirklich nicht, muss ich nochmal betonen. Das hat er freiwillig gesagt. Also, was Frösche können, können eben nur Frösche, nämlich auch unterschiedliche Farben haben. Und das liegt eben an speziellen geschichteten Farbzellen in der Froschhaut. Wie das Ganze funktioniert, das hat uns Marc Scherz erklärt, Fachmann für Amphibien.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.